Was sind die größten Fehler der Werbebranche aktuell? Ist KI jetzt ein Heilsbringer für uns Marketer oder eher vielleicht sogar ein Albtraum? Und wie können wir die Abhängigkeit von den großen Plattformen reduzieren?
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Über all solche Themen und vieles mehr, darüber spreche ich jetzt mit einem, ich sage einfach mal Urgestein der Branche, wenn ich das so sagen darf. Seit über 50 Jahren ist er dort aktiv. Ich kenne ihn noch aus meiner Azubi-Zeit und das ist auch schon über 20 Jahre her, verfolge ich schon, was er tut. Und insofern bin ich wahnsinnig gespannt auf den Austausch mit der Werbelegende Thomas Koch.
Hallo Robin, danke für deine Einladung.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas Respektierliches mit reingepackt, aber seit über 50 Jahren in der Branche, das ist schon ein dickes Brett, oder?
Ja, damit muss man leben. Was ich tatsächlich gelegentlich erlebe, ist, dass jemand fragt, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Also sehr, sehr respektvoll und sehr, sehr höflich. Natürlich darf man das fragen. Ne? Aber wie so vieles im Leben, man macht das alles immer das erste Mal. Und ich bin ja zum ersten Mal seit 54 Jahren in dieser Branche.
Finde ich sehr schön. Also seit 54 Jahren in der Branche. Wie alt bist du, Thomas? Jetzt frage ich einfach mal.
Ich bin 74.
74. Okay, also das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer etwas überraschend, dass ich einen 74-Jährigen am Mikrofon habe. Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun, als sich über die aktuellen Marketingentwicklungen zu informieren, aufzuregen und sie mitzugestalten?
Das Aufzuregen, das ist wichtig. Ich war schon immer das Aufbauterribel, aber das schon zu Zeiten, als ich Mitte 30 war und meine Agentur gegründet habe, das war immer ein Stilmittel, das ich gepflegt habe. Und es läuft in unserer Branche tatsächlich unfassbar viel schief und irgendjemand muss es sagen. Weil es gibt genügend Leute, die das einfach so dahin plätschern lassen und die nicht eingreifen.
So, und wer dir auf LinkedIn folgt, kennt wahrscheinlich deine Art und Weise, auch wie du dieses Stilmittel nutzt. Alle anderen, die es noch nicht machen, bitte unbedingt machen. Thomas Koch gibt es wahrscheinlich 2, 3, aber einen älteren Mann mit einem schönen, auffälligen Schnäuzer, den findet ihr auf jeden Fall. Und dann lass uns doch mal direkt da reinsteigen. Also du, 54 Jahre in der Branche, ist sie besser geworden im Laufe der letzten Jahre oder eher schlechter oder bleibt die Branche konstant, sag ich mal, schwierig?
Das ist eine schöne Frage. Tatsächlich sind die Dinge kompliziert geworden. Das gibt es ja bei Facebook im Profil, ne? Es ist kompliziert. wenn ich zurückdenke an die Zeit, als wir 2 Fernsehsender hatten, ein Dutzend Radiosender und eine Handvoll Printmagazine, mit zusätzlich Plakat, da war die Welt natürlich schon sehr einfach. Und es war gar nicht möglich, eine Mediastrategie zu entwickeln, weil man die Mittel ja gar nicht dazu hatte. Heutzutage haben wir ein Bündel von Medien, alleine hunderte von Fernsehsendern und eine völlig neue Komplexität, mit der wir umgehen müssen. Insofern ist es nicht vergleichbar. Aber ich finde das gerade bei Fernsehen lustig, dass die Leute sich schwer damit tun, mit diesen Plattformen umzugehen. Es ist Fernsehen, mein Gott, nochmal. Ja, das hat sich überhaupt nichts geändert. Wir hatten ganz früher hatten wir 2 Sender, dann kam Fernsehen, da hatten wir dann ein Dutzend Sender und jetzt haben wir ein paar hundert und wir haben noch Streaming-Plattformen. Ja, und es ist nur die Menge größer geworden. An dem Medium hat sich überhaupt nichts geändert. Und da muss dann halt mal jemand darauf hinweisen. Insofern, nein, besser ist da gar nichts geworden. Wir haben natürlich mit dieser Komplexität noch einen Haufen Probleme dazu gewonnen.
Und auf Probleme kann man ja zum einen lösungsorientiert umgehen oder man kann sie umgehen und versuchen, irgendwie dieses Problem halt vielleicht auch nicht anzugehen. Und da möchte ich mal zu dem Punkt kommen, den ich immer wieder bei dir halt wahrnehme, im LinkedIn, in deinen Kolumnen etc., so dieses Thema, den Finger mal in die Wunde legen. Also einfach auch wirklich klar adressieren, wo läuft es in der Werbebranche, im Marketing schief? Was sind so die Fehler, die du aktuell siehst? Und dann vielleicht auch mal so einen kleinen Exkurs, welche davon gibt es schon länger, welche gibt es davon, sind frisch?
Das Thema wird uns jetzt die nächsten 2 Stunden beschäftigen. das ist natürlich groß. Also das Aufkommen von Online, was ja viele Teilnehmer im Markt nur so kennen, ja, also als digitalisierte Medienwelt, das war natürlich ungeheuer spannend damals, weil hier trat ein Medium an, uns Dinge zu liefern, die alten Medien nicht konnten, wie zum Beispiel Interaktivität. Und wir glaubten ja tatsächlich an einen Dialog mit den Konsumenten. Da sind wir inzwischen eines Besseren belehrt worden. Die Leute haben gar keine Lust oder Zeit, sich mit Hunderten von Marken auseinanderzusetzen in ihrer Kommunikation. Aber tatsächlich waren ja alle Medien zuvor Einwegmedien, nicht wahr? Die kannten nur ein Ausstrahlen von Werbung. Und jetzt hatten wir auf einmal die Möglichkeit zu sehen, was die Leute denn damit machen. Das Ergebnis ist eine Katastrophe. Aber es ist eine Ergänzung unserer Medienwelt geworden, die eigentlich unsere Medienstrategien hätte besser machen müssen. Ja, das heißt, ich sehe das total positiv. Erinnere mich an meinen ersten Vortrag auf der damaligen Demexco, noch bevor sie Demexco hieß, als, ich erinnere mich gut, CompuServe 80.000 Mitglieder hatte. Und das war dieses Internet. Ja? Und alle waren ganz aufgeregt. Und ich sagte, wir müssen jetzt auf diesen Zug aufspringen. Ne? Das wird ganz groß. Ja gut, wurde es ja auch, weil inzwischen fließen ja 60, bald sind es 70% unserer Spendings in die digitalen Medien. Nur Gott, leider Gottes ist nichts besser geworden dadurch. Ne? Wie einfach war das früher, eine starke und hohe Wirkung zu erzeugen? Und wie schwer tun wir uns heute, überhaupt sichtbar zu sein mit unseren Kampagnen? Da läuft etwas höllisch schief.
Also wenn du sagst, wir haben es vorher, war es viel leichter, diese massive Sichtbarkeit herzustellen, halt eben dann auch Marken in den Markt wahrscheinlich dann auch reinzudrücken, weil wir hatten halt eben die paar Privatfernsehsender, wenn man da halt eben dann irgendwie viel Reichweite gebucht hat, war man ja im Prinzip omnipräsent. So, ja, jetzt haben wir die Fragmentierung.
So, und damit haben wir komischerweise nicht gelernt umzugehen. Ja, wenn wir uns anschauen, was die großen Marketingprofessoren uns erzählen, ein Mark Ritson, ein Byron Sharp oder wie sie heißen mögen, bringen sie uns immer wieder auf die Erkenntnisse, die die Kommunikationswissenschaft schon vor Jahrzehnten hatte. Wir brauchen Reichweite. Ja, Reichweite steuert Awareness. Ja, wenn ich bekannt werden will, wenn ich will, dass meine Botschaft sich durchsetzt, brauche ich Reichweite. Das ist ja so schwer nicht zu verstehen. Ja, also ich habe das als Jungplaner so gelernt und es war sehr einfach umzusetzen. So. Es hat sich daran nichts geändert. Wie sich an der, das darauf muss man mal hinweisen, an der Menschheit hat sich auch nichts geändert. Ja, der Mensch hat sich in den letzten, ja, die Wissenschaftler sagen, in den letzten 200.000 Jahren nicht verändert. Wir reagieren immer noch auf die gleichen Impulse. Unsere Medienwelt hat sich fragmentiert, aber die Art und Weise, wie Werbung wirkt, hat sich nicht verändert. Ja? Insofern müssen wir halt auf diese alten Wahrheiten zurück. Ja? Wir müssen Reichweite erzeugen. Wenn dann jemand hergeht und sagt, ich belege nur noch digitale Kanäle, weil dieses Fernsehen und Print und das will ich alles nicht. Außerdem habe ich da gar kein Geld für, egal welche Gründe da angeführt werden, welche absurden. Ich mache nur noch digitale Kanäle und sprich dann von Reichweite, dann kriege ich die Krise. Ja, dann dreht sich in mir alles und ich greife zu LinkedIn und beschwere mich bei der Welt, was denn da jetzt wieder schief geht. Nein, die digitalen Kanäle erzeugen keine Reichweite, weil ihr alleine über 40%, manche sagen 50% der Menschen Adblocker eingerichtet haben. Das heißt, wir erreichen die Hälfte unserer Verbraucher überhaupt nicht über digitale Kanäle. Nein, auch nicht über YouTube. Das ist ja alles, liegt ja alles an der Technik. Das ist so schwer nicht zu verstehen. So. Und dann wundern wir uns, wenn wir so viel weniger Reichweite erzeugen, also so wenig Penetration unserer Botschaft in der gewünschten Zielgruppe, dass dann plötzlich die Awareness zurückgeht, dass die Marke verliert, dass die Umsätze einbrechen. Ja, natürlich tun sie das. Ja, wenn ich früher gewohnt war, 80% meiner Zielgruppe mit Leichtigkeit zu erreichen und ich halbiere das mal eben, dann bricht halt die Krise aus. Und es tut mir leid für die digitalen Heroes da draußen, die glauben, mit digital könnte man alles erreichen. Nein. kann ich eben nicht. Ich brauche, und das ist ja auch so eine Erkenntnis aus der Kommunikationswissenschaft, ich brauche einen Mix an Medien. Ja? Ich muss diese Vielfalt der Medienwelt muss ich für meine Botschaft nutzen. Und das tun wir zunehmend nicht. Das ist ein Frevel und das muss sofort gestoppt werden.
Okay, dann lass uns mal herantasten, wie wir das denn hinkriegen, das zu stoppen. Weil so, ich könnte jetzt dann ja auch hingehen und einfach sagen, ja, das ist ja super, jetzt erzählt der Thomas hier von früher. Da, wie leicht war euer Job eigentlich? Ihr habt einfach eine Schubkarre voll Geld von irgendeiner Brand bekommen. Ihr habt dann halt eben da irgendwie die drei Fernsehsender gebucht, bloß noch ein paar Zeitschriften und ein paar noch Out-of-Home-Plakate. So, fertig. Hattet ihr eine krasse Marktdurchdringung, super Penetration. Kann man ja so sich jetzt schön hinstellen und sagen, ja, genauso müsst ihr es jetzt wieder machen. Ihr jungen Leute, bitte adaptiert das Ganze mal für den aktuellen Media-Mix. Und du hast ja selber gesagt, es ist komplizierter, es ist komplexer geworden. Wie schaffen wir das denn jetzt?
Indem wir uns mehr Mühe geben. Wir hatten es einfach leichter. Ja. Der Vorteil, es war sehr leicht, eine Kampagne zu platzieren im Markt. Was wir dadurch hatten, und da müssen jetzt die jungen Leute mal ganz genau zuhören, wir hatten Zeit, uns mit der Marke zu beschäftigen. Wir hatten Zeit, uns mit der Zielgruppe zu beschäftigen. Wir haben nach Insights gefragt. Wir haben uns gefragt, was passiert da draußen? Ja? Und wenn wir es nicht herausbekommen haben, dann sind wir verdammt nochmal mit einem Mikro in der Hand auf die Straße gegangen und haben Leute gefragt. Ja? Weil wir einen Eindruck haben wollten von dem, was da passiert. Heute sitzen sie an ihren Rechnern und Dashboards und suchen dort nach den Wahrheiten unserer Welt und finden sie natürlich nicht. Insofern, wir hatten es erheblich leichter. Wir hatten aber dadurch auch mehr Zeit, zu Erkenntnissen zu kommen, die Kampagnen erfolgreicher gemacht haben. Das kann ich sogar nachweisen. Das geht aber heute ganz genauso, weil sich ja nur ein bisschen die Welt geändert hat. Aber die Menschen da draußen haben sich nicht geändert. Die reagieren immer noch auf die gleichen Signale. Und ich muss halt herausbekommen, wo ich sie erreiche. Das ist nur ein bisschen komplizierter geworden. Das ist keine Frage, by the way, von Intelligenz. Ne? Das wäre furchtbar. Ne? Also ich muss nicht intelligenter sein als vorher. Ich muss mir nur etwas mehr Mühe geben. Und ich habe Daten ohne Ende, angeblich. Ne? Also ne, ich will da keine Widersprüche hören. Wir ersticken in Daten. Ja? Die zu heben ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, es ist alles ein bisschen komplizierter geworden, aber es geht. Und das ist ja das Entscheidende. Wenn wir sehen, wie einfach Dinge schiefgehen, wie zum Beispiel, indem ich auf einen Media-Mix verzichte, indem ich auf Reichweite verzichte und dann einfach 2 Jahre zusehe, wie die Marke zusammenbricht, ja? Wie die Awareness sinkt, wie die Consideration sinkt, wie der Umsatz sinkt. So einfach ist das. So, ich brauche das nur umzukehren. Ich brauch das nur wieder richtig zu machen. Herrgott, das ist nicht so schwer.
Aber dann, bevor ich da jetzt gleich nochmal tiefer drauf eingehe, springt mir gerade so ein Punkt in den Kopf rein. Du hast gesagt, der Mensch hat sich ja jetzt nicht geändert, die letzten, was waren es, 200.000 Jahre. So, wenn ich dann auf die eine oder andere Konferenz schaue, mir die Titel anschaue bei Vorträgen, dann sehen wir ja so, wie wenn wir die Gen Z oder Gen Z, wie auch immer, erreichen wollen, die ticken ja ganz anders, die ticken ganz anders, die denken ganz anders, die konsumieren ganz anders. So, ich sehe dich schon lachen hier im Bild. Mal ganz, ganz provokant, da scheinst du ja die neue Zielgruppe überhaupt nicht zu kennen, Thomas. Also redest du ja, weil das scheint ja jetzt ganz neuer Typus Mensch zu sein, oder?
Ja, ich rede mal wieder von Dingen, die ich nicht verstehe. es gibt herrliche Untersuchungen darüber, wie sich diese einzelnen Zielgruppen entwickelt haben und ob die sich verändert haben. Und diese Untersuchungen kommen alle zu der gleichen Erkenntnis, es ändert sich gar nichts. Ja, die Gen Z verhält sich ganz genauso wie jede andere Generation vor ihr, außer dass sie ärmer ist. Ja, das tut mir furchtbar leid, auch darüber gibt es ja hinreichend Analysen, sie bauen keinen Wohlstand auf. Ja, sie verdienen weniger als die Vorgängergenerationen. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Im Augenblick liegt die Kaufkraft ganz eindeutig bei den älteren Zielgruppen, was ja auch keiner wahrnehmen will. Und die Gen Z, mein Gott, die Menschen, hat mir mal ein Neurowissenschaftler erklärt, die Menschen reagieren auf jede Botschaft, indem sie drei Fragen stellen. Erstens ist es gefährlich, also muss ich jetzt Acht geben. Ne? Zweitens kann ich es essen und drittens kann ich Sex damit haben. Das sind so die drei Fragen, die wir, und das passiert so in Nanosekunden. Ne? So, das heißt, wenn ich eine Werbung von Snickers sehe, dann ist zumindest eine Frage davon beantwortbar. Ja, kann ich essen. Ja?
Die dritte sparen wir uns jetzt einfach mal gedanklich.
Die dritte sparen wir uns. Und dann hängt halt davon ab, ob ich gerade Hunger habe. Ja? Du kennst doch diese Plakate in der Nähe von McDonald's, wo diese Mini-Plakate, wo draufsteht McDonald's 300 Meter oder 2 Kilometer. Ne? Das ist die wirksamste Werbung, die man sich nur vorstellen kann. Ja? Komme ich da nachts vorbei und habe oder abends und habe gerade gegessen, sehe ich das gar nicht. Ich nehme das überhaupt nicht wahr, weil ich ja gar keinen Hunger habe. Komme ich da mittags dran vorbei, so um 2 Uhr, habe gerade einen Termin hinter mir und den nächsten vor mir und ich habe Hunger ohne Ende, dann reagiere ich darauf sehr, sehr stark. Ja? Ist das so schwer zu verstehen? Ja? So, und dann gehen wir dann her und schalten Werbung für Kaffeemarken nachts um 12 Uhr. Der Grund dafür ist relativ einfach. Nachts um 12 sind die Auszahlungen deutlich preiswerter als während der Primetime. Aber kein Verbraucher interessiert sich nachts für Kaffee. Ja? Das wird komplett ausgeblendet. Das heißt, unser Gehirn ist sogar in der Lage, Gott sei Dank, das vorzuselektieren und dafür zu sorgen, dass wir das überhaupt nicht wahrnehmen. Mhm. Das heißt, wir haben null Wirkung erzeugt, ja, und trotzdem Geld ausgegeben. Darin ist Marketing ganz groß.
Also Geld auszugeben, ohne Wirkung zu erzielen, ist Kernkompetenz von Marketern, ganz böse gesagt.
Ja, wir müssen uns überlegen, was in den Menschen vor sich geht. Ja? Stell dir mal vor, es geht um eine Versicherung. Ne? Alle Versicherungen werben zur gleichen Zeit im Jahr, weil man da die Versicherung verändern kann. Also seinen Vertrag stornieren kann, alle im November oder was. Ne? Ist das der Augenblick, wo ich mich mit einer Versicherung beschäftige? Nein, ich beschäftige mich mit einer Versicherung, meinetwegen nach dem Umzug. Ne? Dann muss ich wirklich neue Versicherungen abschließen. Kann ich Menschen erreichen, jetzt mal angenommen, das wäre richtig, ne? Kann ich Menschen erreichen, die gerade umziehen? Ja, klar. Ja, ich kann auch in Neubaugebieten werben. Ja? Oh Wunder, ne? Also ich kann eine ganze Menge, wenn ich erkenne, was da draußen passiert, wenn ich diese berühmten Insights habe und weiß, was in den Köpfen der Zielgruppe vor sich geht. Wer beeinflusst da? Ja? Mir erzählen ständig, jetzt wieder beim Deutschen Mediapreis, jemand, dass zu Hause kein Fleisch mehr gegessen wird. Und zwar beeinflusst durch die Teenage-Tochter. Ja, die hat so lange genörgelt, bis im ganzen Haushalt kein Fleisch mehr gegessen wurde. Das heißt, wer nimmt Einfluss auf die Kaufentscheidungen und auf den Verbrauch von Vollwaren in einem Haushalt? Inzwischen sind das viel stärker die Kinder, also nicht Gen Z, sondern das ist dann Alpha, als in früheren Generationen. Das sind doch Entwicklungen, die müssen mich als Mediaplaner interessieren, wenn ich Wirkung erzeugen will. Die Wirkung finde ich nicht im Dashboard. Ne? Da finde ich nur völlig Zahlen, die nicht so aussagekräftig sind.
Heißt das, diese gigantische Menge an Daten, an Informationen, die uns jetzt als Marketer zur Verfügung stehen, mein Bauchgefühl jetzt nach dem, was du gesagt hast, ist, das ist zum Teil eher sogar hinderlich, weil es uns davon abbringt, wirklich mit dem Mikrofon auf die Straße zu gehen, Zielgruppen zu befragen, mit den Menschen zu sprechen, weil wir im Prinzip glauben, die Antwort in den Daten schon lesen zu können und so halt nicht von Zielgruppe aus rückwärts dann gehen und gucken, wie kann ich die eigentlich erreichen und wie kann ich sie dann auch beeinflussen.
Dieser Umgang mit Daten, das ist ja eine Kunst. Die ist auch schwer zu lehren. Das heißt, wie lerne ich aus Daten, erfahre ich nicht an der Uni und erfahre ich auch nicht bei der Ausbildung in der Agentur. Das sind so Dinge, daran hapert es. Ja? Wenn ich immer mehr Daten habe, muss ich ja dafür sorgen, dass Leute damit auch umgehen können. Ja? Mhm. Vielleicht hilft da mal die KI, ne? Man weiß es ja nicht, ob die für irgendwas gut ist, und uns in diesem Wust von Daten zurechtzufinden, in Daten herumzuwühlen, stundenlangweilig, by the way. Ne? Und dann diese eine Erkenntnis daraus zu ziehen, die wichtig ist für den Erfolg meiner Kampagne oder für die Platzierung meiner Botschaft, das ist eine Kunst. Ich habe das gelernt. Wenn mir ein 26-jährige Mediaplanerin gegenüber sitzt, die eine Verantwortung trägt für ein Etat, die kann das noch nicht gelernt haben. Ne? Das ist gar kein Vorwurf, sondern die weiß gar nicht, wie das geht. Und deshalb siehst du dann auch, wenn du in die Agenturen hineinblickst, damit meine ich jetzt natürlich die Mediaagenturen, siehst du sehr häufig Mediapläne, die ohne Insights entwickelt wurden, ohne Erkenntnisse darüber, was mit der Zielgruppe los ist. Wenn ich das nicht weiß und alle meine Wettbewerber wissen das auch nicht, dann ist das völlig gleichförmig. Dann wird ein Mediaplan produziert, um irgendwelche Zahlen zu entwickeln. Aber das hat ja mit einer Mediastrategie nichts zu tun. Daraus kann ich keine Strategie entwickeln, wenn ich keine Erkenntnisse habe. Mhm. Und es gibt ein paar Agenturen, da merke ich, dass die Chefs großen Wert darauf legen, dass die Mitarbeiter die Zeit haben, sich mit sowas zu beschäftigen, also daran zu lernen. Und es gibt insbesondere in den großen Agenturen, wo natürlich irgendwie so am Fließband gearbeitet wird, da gibt es diese Art von Mediastrategie aus Erkenntnissen heraus, erkenne ich überhaupt nicht. Ich habe ja immer mal die Chance, einen Media-Pitch zu leiten. Und darauf achte ich in allererster Linie, kommt mir da irgendjemand mit Insights? Ja? Hat irgendjemand versucht, diesen Markt zu verstehen, die Zielgruppe zu verstehen und daraus eine Strategie entwickelt? Ja, herrje. Aber auch hier wieder, es ist nicht kompliziert. Ja, ich brauche dafür keinen IQ von 120, um das zu begreifen. Ich brauche Ausbildung, ich brauche Zeit, ich brauche Leute, die mich ausbilden in solchen Dingen.
Ja, es ist herausfordernd, weil wenn ich mich auch zurück erinnere, als ich als Azubi angefangen habe, ich habe auch viel Zeit mit einem Direktmarketing-Texter verbracht als Auszubildender. Und was haben wir gemacht? Wir sind zu den Kunden gefahren. Wenn es B2B war, sind wir halt eben da vor Ort. Wir haben mit den Kunden telefoniert und er hat wirklich den Leuten auf gut Deutsch aufs Maul geschaut, wirklich auf einzelne Formulierungen, welche Sachen sagen sie, welche Schmerzen äußern sie, welche Probleme äußern sie, und da wirklich O-Töne übernommen, eigentlich wortwörtlich das, so wie die Zielgruppe spricht, und das halt eben dann auch übernommen. Und wenn ich überlege, mit wie viel Akribie da gearbeitet worden ist, die Zeit fehlt halt heute. Also da waren mehrere Wochen an einem einzigen Mailing intensivst gearbeitet. Die Zeit nehmen wir uns nicht mehr, die kriegen wir nicht mehr gegeben, irgendeine Mischung daraus.
So, und das Ergebnis, das müsste ja Verantwortliche interessieren, ist, dass die Aufmerksamkeit für Werbung sinkt, dass die Aufnahme von Werbung sinkt, also 40-50% Adblocker zeigt ja, dass die Leute uns nicht wollen. Ja. Alles sinkt, die gesamte Werbewirkung sinkt. Und keiner der Verantwortlichen interessiert sich dafür, das ist mir ein absolutes Rätsel. Weil dagegen vorzugehen ist, ne, wir sind ja gerade auf dem Weg, diesen gordischen Knoten zu lösen, ist relativ einfach. Das ist keine Rocket Science. Ich muss mich aber damit beschäftigen. Und als Kunde würde ich die Krise kriegen. Wenn ich als Kunde sehe, dass meine KPIs sinken, und das tun sie im Augenblick bei ganz vielen Kunden, dann würde ich die Krise kriegen, weil dafür beschäftige ich keine Werbeagenturen und keine Mediaagenturen, ja, damit es immer schlechter wird. Und da fordere ich eigentlich von der Branche, dass sie sich tiefer damit beschäftigt, was da schiefgegangen ist, weil es ist relativ einfach zu sehen. Nimm mal so ein Thema wie Adfraud. Wenn die Hälfte meiner Werbeauslieferungen online an Bots gehen, dann sind das 6 Milliarden Euro, die ich ausgebe dort. Diese 6 Milliarden Euro erreichen keine Menschen. Geschweige denn Zielgruppen, ne? Überhaupt keine Menschen. Wie kann ich dann erwarten, dass die Wirkung meiner Kampagne irgendwie in Ordnung ist? Natürlich nicht. Ja? Und es wird komplett ausgeblendet, das Thema. Ja? Es gibt ein paar Unternehmen, die beschäftigen sich damit, die suchen nach Wegen, die arbeiten mit Erdzoll-Spezialisten zusammen, versuchen das zu verringern, und die meisten stellen fest, das Problem ist ja viel größer, als wir dachten. Mhm. Haben wir alles mit eingekauft, mit dieser digitalen Welt? Das ist schon faszinierend. Es war früher, da greife ich wieder auf meine 100-jährige Erfahrung zurück, Es war früher ganz schwer, im Marketing zu betrügen.
Mhm.
Es kam mal vor, dass ein Verlag gefälschte Auflagen lieferte an die IVW oder so. Ne? Das ist dann meistens auch rausgekommen und abgestraft worden. Und zwar bitterböse, ja. So. Heute in der Kriminalitätsrate ist Ad Fraud steht an dritter Stelle, weil es so einfach ist. Ja? Weil die Marketingleute so blöd sind, sich das Geld einfach wegnehmen zu lassen. Und es ist ganz einfach. Ich hab mal mit einem Ad-Fraud-Spezialisten das mal durchgespielt. Er sagte, wir müssen etwa 15.000 Euro investieren. Dann bauen wir eine Website. Wir tun so, als würden da bestimmte Zielgruppen draufgehen. Das ist ganz einfach, ne? diesen Verkehr zu simulieren. Und dann nehmen wir Geld ein, weil die Automatismen, Programmatic, sorgen dann dafür, dass Werbung an unsere Website ausgeliefert wird. Und wir verdienen 50.000 Euro. Und da habe ich ihn gefragt, ist aber nicht schlecht, nur 50.000 im Jahr für 15.000. Nein, sagt, wir verdienen schon am Start 50.000 pro Monat. Es ist so easy, ja. Und woran die Juristen ja knabbern, ist, dass das nicht bestraft werden kann. Es gibt weltweit keinen Vorgang, wo Ad Fraud bestraft wurde. Und die Juristen, die haben da auch eine Antwort. Wenn die Marketingleute und die Agenturen so blöd sind, sich reinlegen zu lassen, dann ist das kein Verbrechen. Ja? Denn die Excel-Charts beweisen ja, dass die Werbung ausgeliefert wurde. Da ich nicht kontrolliere, wohin die ausgeliefert wurde, weil ich meine, wenn meine Kampagne an 20 bis 200.000 Websites ausgeliefert wird, das kann ja kein Mensch kontrollieren. Ja? Wenn das nicht kontrolliert wird und ich akzeptiere das als Geschäftsvorgang, dann ist das kein Verbrechen.
Aber jetzt sind wir Schwerpunkt Performance-Marketer. Das heißt, der Großteil des Budgets, was wir für unsere Kunden einsetzen oder im Namen unserer Kunden halt eben ausspielen, läuft natürlich über die großen Plattformen, also Meta, Google etc. Gemessen wird der Erfolg ja an der Performance hinten raus. Also passieren irgendwelche Handlungen im Sinne von einer Conversion. So, das ist halt schon mal, wenn das als Optimierungsbasis da ist, kann man ja immer rückwärts rechnen, wird das Budget offensichtlich sinnvoll eingesetzt, ja oder nein, natürlich mit gewissen Unschärfen dann noch dahinter. Da würde ich jetzt sagen, natürlich wird auch da Fraud mit bei sein. Das geht ja gar nicht oder dass Bot-Traffic da auch mit dabei ist. Mhm. Allerdings würde ich sagen, bei dem performanceorientiert eingesetzten Budget, wo Shopping-Kampagnen, Lead-Generierungskampagnen, wo man wirklich auch die Daten hinten raus sieht und sagt, okay, hat sich rentiert, ja oder nein, ist das Problem gar nicht so groß, oder?
Da ist es, sich damit zu beschäftigen, ist echt interessant. Die Wissenschaftler, die das untersuchen, die sagen, dass unsere Performance-Tools am besten darin sind, Menschen zu identifizieren, die ohnehin Kunden sind. Das ist ja mal für Mediaplaner ein interessanter Vorgang, ja, weil dann habe ich zumindest diese Identifikation hergestellt. Dass die Online-Medien führen mir in der Regel keine neuen Kunden zu. Ich wühle immer in der gleichen Soße, die ohnehin da ist. Es gab ja von Seiten von, weiß ich nicht, Procter & Gamble und Uber und eBay und da gibt es noch ein paar andere Beispiele, immer wieder Versuche, das abzustellen. So ein Experiment. Ne? Ich stelle einfach mal die Online-Werbung ab und da hat sich überhaupt nichts verändert. Ja, die Zugriffe bei der Suche haben sich nicht geändert. Die Umsätze haben sich nicht verändert. Das spricht dafür, dass dieser Pragmatismus des Programmatic, das uns eigentlich nicht weiterführt. Und das ist nicht erwiesen, aber ich würde mich als Marketer und als Mediaplaner mit dem Thema beschäftigen, weil das möchte ich gerne wissen, ob das stimmt oder nicht. Wenn ein Unternehmen wie Rewe, das wir ja mal ernst nehmen können, einer der größten Werbungtreibenden in Deutschland, das Geotargeting untersucht. Was ist denn jetzt so schwer an Geotargeting? Das müsste ja die Maschine ja einigermaßen hinkriegen können. Ne? Das kriege ich ja händisch hin. Und stellen fest, dass bis zu 90% der Werbeauslieferungen falsch ausgeliefert wurden, in die falschen Gebiete. Dann sagt die, das geht so nicht weiter. Ne? Das ist so. Wir schreiben das Jahr 2026. Ja? Dieser Test von Rewe hat letztes Jahr stattgefunden. wieso nicht 20 Jahre vorher? Wieso interessiert uns sowas nicht? Ja. Targeting funktioniert nicht, weil, ich sehe immer in der Qualität der Daten, diese Daten scheiße sind. Ja? So. Und jeder von uns, der sich online bewegt und dem Werbung ausgeliefert wird, erkennt das. Ja? Otto ist ganz sicher, dass ich eine Frau bin. Ich kriege da alles Mögliche ausgeliefert, natürlich ganz schräge Sachen wie Verkehrspylone und sowas, wo ich nicht weiß, wo ich mir nicht erklären kann, wie sie auf die Idee kommen. Aber ansonsten bekomme ich alles Mögliche für Frauen ausgeliefert. So, das liegt daran, vermutlich, kann mir keiner erklären, ich lebe nicht alleine hier in meiner WLAN. In meiner WLAN ist auch eine Frau. Ja? Und die ist sehr aktiv online. So, liegt das darin, ja? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriege ich, also die 90% von Rewe kann ich nachvollziehen. Ich würde auch sagen, 90% der Werbung, die mir ausgeliefert wird, ist nicht für mich gedacht. Mhm. Wieso interessieren wir uns nicht dafür, woran das liegt? Wir lassen es einfach laufen.
Mhm. Kleiner Widerspruch an der einen oder anderen Stelle, aber auch okay. Von meiner Seite aus. Weil wir sehen durchaus bei immer mehr Unternehmen großes Interesse daran, halt auch die Werbewirkung im digitalen Bereich halt eben viel besser zu steuern. Das heißt, dass nicht nur geschaut wird, holen wir Transaktionen, sondern wie ist die Neukundenquote, die wir über eine Kampagne reinholen? Weil dieses Phänomen, wir kaufen eigentlich über Google und Meta die Leute ein, die eh schon bei uns kaufen und feiern uns ab für Google Ads Brand Traffic, wenn die Leute eh schon nach unserer Marke suchen. Die Zeiten sind langsam vorbei. Also, dass da halt eben über Brand Traffic irgendwie komplette Google Ads Accounts schön gerechnet werden. Und das halt eben auch einfach nur auf, sagen wir mal, den Umsatz, der über eine Meta-Kampagne betrachtet wird, sondern es geht wirklich um Neukundenquote. Es geht darum, wie viele Bestandskunden hole ich rein? Kann ich die nicht über andere Kanäle viel effektiver? Kann ich die nicht auch ausschließen? Halt Bestandskundenlisten, Ausschlussprinzipien etc. Also da ist schon eine ganze Menge in Bewegung. Das Problem ist bekannt. Wir sehen allerdings auch, dass viele Unternehmen die Datengrundlage nicht so gut, also ihre Hausaufgaben im Bereich der Daten nicht so gut gemacht haben, dass man es wirklich sehr effizient auch aussteuern kann. Also das Bewusstsein ist bei vielen schon da, weil sie halt eben keinen Bock mehr haben, an die großen Plattformen Geld auszuschütten, um ihre Bestandskunden zu erreichen, also diesen Wegezoll quasi zu bezahlen, so diese moderne Wegelagerei der Plattform. Aber es ist natürlich auch eine datentechnische Herausforderung.
So, das freut mich zu hören. Wenn wir uns die Wirklichkeit ansehen, nimm mal so etwas wie ein Mars-Riegel. Ja? Mars ist einer der größten Süßwarenhersteller der Welt und die gibt es schon seit 100 Jahren. Das heißt, ihnen und sie geben sehr viel Geld aus. Man kann ihnen eine gewisse Erfahrung unterstellen. Ja? Und dass sie mit Daten umgehen können. Mars hat keinen blassen Schimmer, wer als nächstes ein Mars-Riegel kauft. Ja? Das ist diese vielgepriesene Customer Journey. Ja? Die greift da nicht. Die greift dort nicht, wo am meisten Geld ausgegeben wird, nämlich FMCG. Ja? Mhm. Ich weiß es einfach nicht. So. Und da gehen dann die Wissenschaftler her und sagen, hier in Byron Sharp und sagt, ja, wenn du nicht weißt, wer als nächstes bei dir kauft, dann musst du eine hohe Markenpräsenz aufbauen bei allen, die theoretisch kaufen könnten. Und wenn, also Reichweite. Ne? Und wenn man ihnen dann sagt, das kostet aber sehr viel Geld, diese Reichweite, dann ist seine Antwort, sorry, ich bin kein Media-Fuzzi, ne? Ich weiß, ich kann dir nur sagen, dass du Reichweite brauchst. Dann versuche bitte, schreibt er ganz klar in seinem Buch, versuch bitte so viel Reichweite wie möglich zu erreichen. Ja? Mhm. Hör nicht auf, an der Reichweite zu arbeiten. So. Und unser Markt geht her und verringert die Reichweite der meisten Kampagnen. Jedes Jahr ein bisschen mehr. Ja? Und wundert sich dann, dass die Käufer ausbleiben. Das ist die Wirklichkeit. Ich bin ja kein Feind von digitalen Medien. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist großartig. Die bereichern unsere Welt um Dinge, die die alten Medien nicht konnten. Ja? Mhm. Was sie nicht können, ist Reichweite. Können wir uns vielleicht mal darauf verständigen, dass wir ein bestimmtes Mix brauchen, um Reichweite herzustellen? Manche nennen das dann auch Branding, by the way. Ne? Das ist ja die Seite der Performance-Ecke, wo an der Brand gearbeitet wird. und die digitalen Medien einsetzen für das, was sie am besten können. Weil wir haben ja diese Vielfalt, die es vorher gar nicht gab. Das heißt, unsere Welt, um auf unseren Gedanken von vorhin zu kommen, unsere Welt ist immer schöner geworden. Ja, wir haben immer mehr Möglichkeiten. Warum wir sie nicht nutzen, das müssten wir mal jemandem erklären. Das findet auch auf den Kongressen nicht statt. Hier geht was furchtbar schief und wir beschädigen unsere Marken.
Beim Thema neue Möglichkeiten, da würde ich jetzt gerne direkt mal abbiegen in das Thema, was ja gerade omnipräsent ist, weil die Anzahl der Möglichkeiten, gefühlt wächst sie gerade exponentiell. Wir haben vorhin einmal kurz das Thema KI angeschnitten. So, jetzt schaust du ja mit einem großen Erfahrungsschatz und, so wie ich es wahrnehme, auch mit einer mindestens genauso großen Neugier auf immer aktuelle Entwicklungen. Die Kombination finde ich spannend. Wie schaust du auf das Thema KI? Macht es Werbung besser oder schlechter?
Also was die meisten Protagonisten von der KI fordern, ist Effizienz. Ich kann dieses Wort so nach 54 Jahren echt nicht mehr hören. Wir arbeiten, seit ich denken kann, an der Effizienz. Irgendwann müsste ja erreicht sein. Ne? Oder wenn wir den immer noch nicht erreicht haben, müssen wir alle rausschmeißen, die dafür verantwortlich sind. Jetzt muss die KI dafür herhalten. Ja? Jetzt soll die KI mehr Effizienz bringen. Was sie macht, ist, sie macht Prozesse schneller und automatisierter. So. Ist das das Hauptproblem der Werbung, dass unsere Prozesse nicht schnell genug sind? Nein. Diese Automation, die da erwartet wird, ja, wovon träumen wir eigentlich? Ja, wir träumen davon, dass wir so ein paar Knöpfe, so ein paar Regler einstellen und die KI dann unsere Werbung ausliefert. Habe ich erst die Tage wieder gehört, dass da jemand dran arbeitet. So, das heißt, ich als Marketing-Fuzzi sitze an so einem Dashboard und stelle da meine Knöpfe ein und dann macht die KI alles von alleine. Sie liefert an die richtigen Leute die richtigen Werbemittel aus. Die kaufen, was das Zeug hält, ja, das passiert nicht. Das passiert schon deshalb nicht, weil alles, was in diese Richtung bisher abgelaufen ist, nicht funktioniert hat. Es war ja nicht nur die Metaverse, von der kein Mensch mehr redet, ja. Nein, dieses Big Data, was die KI ist ja die Fortsetzung von Big Data, ja, der Umgang mit großen Datenmengen, hat Big Data irgendjemandem 1 Cent mehr Umsatz gebracht?
Ja, natürlich doch von den Tool-Anbietern, die Big Data-Lösungen verkaufen.
Ich meine, wenn alle im Markt mit den gleichen Daten arbeiten, nehmen wir so ein Beispiel wie Baumärkte. Ne? Es gibt zwar verschiedene Baumarktmarken, aber in jedem Baumarkt hängt der gleiche Mist. Ja, die gleichen Nägel und Schrauben und Hammer. So, das heißt, die werten dann ihre Daten aus und stellen fest, es gibt Leute, die kommen da rein und kaufen eine Pflanze und gehen wieder. Also eigentlich Gartencenter. Ne? So. Und dann gibt es Leute, die kaufen ein ganzes Badezimmer ein, ne? Mit Schrankwänden und Spülen und Ball. So. Und alle haben die gleichen Daten über sehr ähnliche Kunden, die immer das Gleiche machen und haben diese Daten ausgewertet. Also gerade im Handel, ne, werden ja Bonds ausgewertet. Das hat keinem was weitergebracht, weil sie keine Erkenntnisse daraus gewinnen konnten, keine Erkenntnisse über ihre Kunden, keine Erkenntnisse über Mehrumsätze. Und ich hoffe, dass das mit KI nicht auch passiert. Hängt ja von uns ab. Ja, wenn wir KI nur einsetzen, um Effizienzen zu heben, dann werden wir Arbeitsplätze vernichten. Darin sind ja, ist ja unsere Industrie gerade, übt sich gerade. Ne? Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich möchte die KI einsetzen, um die Wirkung meiner Kampagne zu verbessern. Also wir arbeiten nur wieder an den falschen Zielen. Ne?
Also das heißt, KI... Drehen wir die Frage um. Wie sollten wir als Marketer die KI einsetzen, damit wir mehr Wirkung erzielen?
Wir würden die KI befehlen, die Hebel für mehr Wirkung zu bearbeiten. Wenn wir aus der Kommunikationswissenschaft, und die KI ist auch so schlau, dahinter zu kommen, wenn die merkt, ich brauche Reichweite, um den Bekanntheitsgrad Also ganz oben am Funnel, ne? Der erste Streckenposten, um die Bekanntheit wieder in Gang zu bekommen, dann würde ich die KI auffordern, Reichweite zu steigern. Sie muss dann hergehen und die Zahl der Medien, die ich einsetze, immer mehr ausweiten. Je mehr sie auf einem Medium bleibt, desto geringer ist die Reichweite. Also ich würde sie würden Mediamix befähigen. Das wäre spannend.
Und die großen Plattformen haben ja das große Ziel, dass du möglichst wenig verschiedene Medien nutzt, sondern am liebsten, dass du ja deine Schubkarre voll Geld, die ich mal so gerne nehme, einfach den Herrn Zuckerberg hinstellst und er sagt, ich verteile sie für dich, so gut es geht. So, du sagst jetzt, das Gegenteil muss eigentlich der Fall sein, weil wir dadurch halt ja im Prinzip immer im eigenen Saft schwimmen und wenn wir die ganze Zeit nur auf Meta werben, dann erreichen wir einfach immer nur die gleichen Leute oder vielleicht auch gar nicht, weil sie Adblocker im Einsatz haben. Das heißt, wir müssen halt einen viel, viel breiteren Mix jetzt orchestrieren. Also wir müssen das klassische TV machen, weil wir da auch die Zielgruppen mit der hohen Kaufkraft erreichen. Müssen wir Printwerbung machen, wir müssen Digital Out of Home und klassisches Out of Home machen. Wir müssen Search-Werbung machen und müssen wahrscheinlich auch noch Radio und andere Audioformate, Podcast-Ads etc. schalten, damit wir halt auch wirklich massiv Reichweite erzielen und das am besten möglichst überschneidungsfrei und alles auch noch messbar. Das klingt nach einer entspannten Herausforderung für die nächsten Jahre.
Wenn wir diesen Weg beschreiten, dann sind wir klug. Ja? Wir müssen unsere Gedanken öffnen für solche Wege. Stattdessen tun wir das Gegenteil. So, und das ist so ein bisschen, woran liegt das? Ich meine, der Bob Hoffman, den ich sehr schätze, der nennt das Arrow of Progress. Ja, er beobachtet Branchen wie Automobilindustrie oder Chemie oder irgendeine Physik oder irgend sowas und stellt fest, wenn da jemand einen Schritt Innovation entwickelt hat und das verbessert irgendetwas, weil er dafür verdammt normal einen Nobelpreis kriegt. So, dann übernehmen das die Kollegen. Ja, das heißt, alle gehen diesen Fortschritt mit. Ein Kühlschrank heute ist erheblich performt, um mal unsere Begriffe zu nutzen, performt viel besser als früher. Ein Auto kann auch viel, ne? Ein Auto ist heute ein Computer. So. Das heißt, überall auf der Welt gibt es diese Entwicklung und nichts ist faszinierender, als das zu beobachten und davon zu profitieren. Wie ist denn das mit Marketing? Marketing wird alle 2-3 Jahre neu erfunden, weil da irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ich hab was Besseres. Nein, die Art und Weise, wie Marketing funktioniert, hat sich überhaupt nicht geändert. Wir lassen uns treiben von Meinungen, von Hypes, von Ansichten, ja, die so eine Behauptung, dass online alles besser messbar ist als bei allen anderen Medien, das hält sich ziemlich konstant. Was wir messen, ist eine Katastrophe. Ja? Aber wir messen. Das stimmt. Wir messen Bots. Ne? So, und das ist der Grund, warum sich Marketing nicht weiterentwickelt. Weil wir nicht auf Fakten basieren, weil wir nicht auf Erkenntnissen arbeiten, sondern auf Meinungen. Wenn jemand hergeht und sagt, es ist das online first, dann ist es online only. Was soll denn das? Ja, wir haben in der Media niemals auf ein einziges Medium gesetzt. Warum sollten wir das heute tun? Jetzt kommen die Ersten um die Ecke und sagen, social first. Ich kann es nicht mehr hören. Das geht in die falsche Richtung. Das ist keine Meinung. Wir brauchen Fakten.
Ja, vielleicht sollte man mal statt Social oder Kanal first vielleicht mal Zielgruppe first irgendwie in den Fokus stellen und gucken, wem möchte ich eigentlich was verkaufen? Also für wessen Problem löst eigentlich mein Produkt? Wo erreiche ich die Leute? Mit welchen Botschaften kann ich sie überzeugen? Und von da aus dann die Mediaplanung machen und nicht andersrum.
Jetzt hast du gerade sehr schön aufgezeigt, wie einfach das wäre, wenn wir uns an ein paar Regeln halten würden.
In der Strategie einfach, in der Umsetzung natürlich, da kommen wir dann zu dem ganzen Thema Komplexität, die ist einfach wahnsinnig hoch. Wir haben natürlich jetzt auch technische Implikationen noch damit drin, also so das Thema Bot-Traffic, der geht ja nicht weg von heute auf morgen, aber wir können ihn ja messen auf unserer Website und einfach schauen, was denn da passiert. Aber es sind technisch Herausforderungen auch da, auch eigene Datenstrategie aufzubauen, eine Hoheit über die eigenen Daten zu entwickeln und nicht mehr sich da in die Abhängigkeit von den Daten der Plattform zu begeben. Das ist ein anspruchsvoller Weg. Man braucht das Know-how, man braucht die technische Infrastruktur. Es nicht zu machen, ist aber, glaube ich, der deutlich teurere Weg.
Das ist sehr schön. Ich habe im Hinblick auf KI fiel mir eine Aussage die Tage auf von Jean-René von Matt, den wir ja nicht für... Das ist ja genauso, das ist der gleiche Jahrgang wie ich. Ne? Das heißt also, er verfügt eigentlich nur über Erfahrung, gilt aber als einer der kreativsten Köpfe des Landes. Der hat gesagt, KI wird menschliche Kreativität nicht ersetzen, das kennen wir, aber sie wird mittelmäßige Ideen gnadenlos sichtbar machen. Das finde ich klug. Ja? Weil das kann die KI tatsächlich. Die zeigt uns auf, wo Mittelmaß entsteht. Weil sie das, was da gemacht wird, schon tausendmal gesehen hat.
Ne? Mhm. Mittelmaß ist jetzt kostenlos.
Mittelmaß werden wir immer haben, ne? Also die gaußsche Normalverteilung, oder Pareto oder wie all diese Regeln heißen, die zeigen uns ja auf, dass wir ohne dieses Mittelmaß nicht auskommen können. In der Gesamtheit. Ich will ja mit meiner Kampagne nicht zum Mittelmaß gehören. Ja, ich will ja nach Pareto zu den 20% der Kampagnen zählen, die Wirkung erzeugen und nicht zu den 80%, die wirkungslos bleiben. Da will ich ja hin. So. Und da, glaube ich, bietet die KI, wenn wir sie vernünftig einsetzen, durchaus Wege. Allerdings gibt es ein Problem mit dem Pareto. Ne? Du kannst dieses Verhältnis nicht verschieben. Es bleibt immer bei 20% erfolgreich und 80% nicht erfolgreich. Das ist schade. Aber das stört ja nur diejenigen, die nicht in die 20%-Gruppe hineinfallen.
So, mit Thomas Koch habe ich die letzten circa 50 Minuten über seine circa letzten 50 Jahre Erfahrung gesprochen. Also als kleine, ich mache mal eine kleine Zusammenfassung, was ich mitgenommen habe, was Thomas an Ideen mitgegeben hat. Ich bin nicht bei allen hundertprozentig konform, weil ich zum Teil andere Sachen auch wahrnehme, aber das macht ja gar nichts. Was wir definitiv festhalten können, die erfolgreiche Werbung zu machen, ist komplizierter und komplexer geworden, weil wir mehr Marketingkanäle bzw. mehr Medien haben und diese jetzt orchestrieren müssen, weil es geht nichts über Reichweite. Wenn ich meine Marke, wenn ich ein Produkt in die Köpfe der Zielgruppe reintackern will, dann muss ich Reichweite erzielen. Und das war früher mit einer Handvoll Medien machbar. Jetzt haben wir viel, viel mehr und müssen das halt eben zusammenkriegen. Ein großes Problem dabei von der Werbeindustrie ist, dass wir uns sehr, sehr stark auf das Thema Effizienz konzentrieren. Also wie können wir das Ganze sehr, sehr effizient gestalten und nicht mit dem Fokus auf Effektivität, also auf die Wirkung. Wie kann ich denn in den Köpfen der Zielgruppe etwas bewegen? Und das Problem ist, was wir da in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass digitale Kanäle als sehr effizient angesehen werden. Wir können alles messen, wir können auf Knopfdruck das Ganze machen, wir können so schnell skalieren. Allerdings ist die Messbarkeit auch nur eingeschränkt. Bei FMCG-Themen sehen wir den Kauf halt an der Supermarktkasse und haben da auch eine datentechnische Entknüpfung von dem, was vorher passiert ist. Dazu haben wir digital das Problem, dass 40-50% des Traffics oder der Verbraucher Adblocker einsetzen. Dazu haben wir noch ein hohes Maß an Bot-Traffic, der dann mitgemessen wird in der Reichweite von Werbemitteln, aber nie meine Zielgruppe zu Gesicht bekommt. Dazu haben wir halt eben dann auch einen sehr starken Fokus auf das Digitale, weil wir sagen, die Gen Z ist ja nicht anders erreichbar und die ticken ja eh alle anders und wir müssen da halt eben auch ganz anders vorgehen. Wobei sich der Mensch die letzten 200.000 Jahre von seiner Hirnfunktion her gar nicht so stark verändert hat und wir da halt eben auch entsprechend vielleicht gar nicht so übereuphorisch rangehen sollten und auch da ein Problem bei ist, dass die Gen Z gar nicht die kaufkräftige Zielgruppe ist, vielleicht die der Zukunft, aber nicht die der aktuellen. Also das heißt, sie ist zwar vielleicht Teil des Buying Centers, so wie die Generation Alpha auch, aber das Geld wird dann doch bei älteren Zielgruppen ausgegeben und die erreichen wir halt nicht nur digital, sondern da müssen wir vielleicht auch nochmal in anderen Kanälen denken. Also rückwärts betrachtet mal, wieder weg von, wie kann ich irgendwie mein Geld in möglichst viele Kanäle reinschmeißen und da ausgeben, hin zu, wer ist meine Zielgruppe? Was beschäftigt meine Zielgruppe? Welche Probleme meiner Zielgruppe löst eigentlich mein Produkt? Wie kann ich dann diese Menschen erreichen und mit welchen Botschaften kann ich diese Menschen davon überzeugen, dass meine Lösung eine gute ist? Und wenn ich das für mich geklärt habe, wenn ich diese Informationen für mich gesammelt habe, dann kann ich hingehen und schauen, wo kann ich denn möglichst überschneidungsfrei Zugriff auf diese Zielgruppe bekommen. Da sind natürlich digitale Medien ein probates und wichtiges Mittel, aber nicht das alleinige Allheilmittel, sondern da zu gucken, wie kann ich das kombinieren mit Maßnahmen wie, ja, gute alte TV, linear oder halt eben auch jetzt über Streaming-Plattformen. Wie kann ich Audio damit reinbinden? Wie kann ich Sponsoring, Digital Out of Home, keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Es geht darum, die Zielgruppe zu erreichen und zu überzeugen. Und die Marketingindustrie ist sehr, sehr gut da drin, das Ganze immer schön im Shiny-Object-Syndrom schön mit neuen Begriffen aufzuladen und immer spannend zu verpacken. Aber im Endeffekt hat sich Werbung nicht massiv verändert, nur die Möglichkeiten sind massiv gestiegen. Und auch die KI ist eher ein Vehikel, um die Effizienz und die Automatisierung zu steigern, löst aber nicht das Problem, wie können wir wirklich Wirkung erzielen. Und das heißt, KI unbedingt weiter verfolgen, aber nicht als Allheilmittel ansehen, sondern nur als Tool, um das, was ich erreichen will, nämlich Wirkung, zu verstärken. So, bei manchen Punkten, sage ich, sind wir schon weiter, als Thomas sagt, aber ich habe auch einen sehr starken Performance-Marketing-Fokus, wo Unternehmen halt eben auch schon sehr weit sind im Umgang mit Daten, weil sie halt seit jeher damit viel zu tun haben. Glaube aber auch, dass bei den Sachen, wo wir nicht so tief drin sind, nämlich bei diesem klassischen Media, da auch noch durchaus Luft nach oben ist. Also insofern, ich gehe nicht mit allem d'accord, was er gesagt hat, aber weil meine Lebensrealität, meine Arbeitsrealität auch eine andere Perspektive ist als seine. Also insofern, kein Widerspruch, aber auch keine hundertprozentige Zustimmung. Und als Fazit von Jean-Rémy von Matt nehme ich gerne so mit auf, dass KI die Kreativität nicht ersetzt. Die muss weiter vom Menschen kommen, nämlich dieses Differenzierungsmerkmal. Denn KI zeigt eigentlich nur gnadenlos auf, wo Mittelmaß im Einsatz ist. Und der Unterschied zwischen Mittelmaß und richtig guter Werbung, die Wirkung erzielt, muss halt dann doch durch den Menschen kommen. So, Thomas, das habe ich jetzt mal hier alles so aus meinen Stichpunkten mitgenommen. Widerspruch?
Du hast sehr, sehr schön zusammengefasst. Vor allen Dingen werden die Leute, die uns zuhören, merken, das ist keine Geheimwissenschaft. Ja? Es ist relativ einfach, eine erfolgreichere Kampagne zu machen. Und wenn uns das gelungen ist, das zu erarbeiten, dann waren wir gut heute.
Da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir da auf jeden Fall den einen oder anderen Gedankenanstoß zumindest mal mitgegeben haben. Ja, lieber Thomas, danke dir für deine Zeit. Danke dir für die schönen Einblicke, die für manche auch nicht so schönen Einblicke. Das auf jeden Fall extrem unterhaltsame Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke, Robin.
So, liebe Hörer, liebe Hörer, große Herausforderung für dich jetzt. Also erstens, das Ganze mal rekapitulieren und überlegen, wo stehst du denn jetzt eigentlich bei all dem, was hier kritisch beäugt wurde. Dann noch dem Thomas unbedingt auf LinkedIn folgen, wenn du ein bisschen mehr Meinung und auch neue Blickwinkel einfach mal haben willst von jemandem, der Erfahrung und Neugier miteinander verbindet. Und dann natürlich auch den Podcast mit 5 Sternen bewerten. Das macht mir große Freude. Und gerne einen Kommentar da lassen und als Abo da lassen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und ciao.